Über ganz Wien lag ein Zauber. Eben noch hatte es wie aus Kübeln geregnet. Die Menschen in der Himmelpfortgasse hatten in Hausnischen und unter den Vordächern der umliegenden Geschäfte Zuflucht gesucht. Junge Männer in Frack und Zylinder boten herbeieilenden Damen ihren Schirm an. Teure Frisuren sanken zu nassen Haarknäulen zusammen. Fiaker preschten durch das Wasser des Rinnsteins und bespritzten knöchellange Röcke, gestreifte Hosen, aufwendig drapierte Blumenhüte und bauschige Ballkleider. Doch so abrupt wie der Regen gekommen war, hörte er auch wieder auf. Fast im gleichen Moment flammten im ersten Bezirk die zahlreichen elektrifizierten Kohlebogenlampen auf, ihr heller Schein spiegelte sich in den Pfützen und ließ ausgelaufenes Schmieröl in bunten Farben schimmern. Im Nebel der aufsteigenden Feuchtigkeit sahen die herabhängenden milchigen Glaskolben aus wie monströse Leuchtkäfer. Julia blickte hinüber zu einer der Lampen, lauschte dem Britzeln der darin gefangenen Elektrizität. Verträumt schloss sie die Augen. Das Geräusch der neuen Zeit, dachte sie. Noch vor ein paar Jahren waren nur der Wiener Volksgarten und einige ausgesuchte Plätze elektrisch beleuchtet gewesen. Mittlerweile strahlte die ganze innere Stadt. Auch der sie umgebende Ring mit Oper, Burgtheater, Rathaus und Parlament war elektrifiziert. Und selbst in den Vororten und Vorstädten war der Vormarsch einer neuen, helleren Zeit nicht mehr aufzuhalten. Für Julia, die aus dem düsteren Innviertel stammte und die ersten Jahre ihres Lebens noch im Schein von Glimmspänen und rußigen Petroleumlampen verbracht hatte, war das immer noch ein Wunder, eine Form von Magie. So wie auch die von den Kutschern verfluchten Automobile, die man jetzt vereinzelt in Wien sah, die Grammophone mit ihren laut krächzenden Trichtern in den Tanzlokalen oder die komischen Segelapparate, mit denen sich dieser verrückte Deutsche namens Lilienthal von den Hängen rund um Berlin stürzte. »Bereit, dich verzaubern zu lassen?« ertönte eine Stimme neben ihr. Julia zuckte zusammen. Für ein paar Sekunden hatte sie völlig vergessen, dass sie nicht allein auf dem Gehsteig stand. Sie sah hinüber zu dem jungen Mann mit den buschigen Augenbrauen und den weichen, gutmütigen Augen, der ihr eben die Hand reichte. Es waren Augen, die sie in manchen Momenten an einen treuen Cockerspaniel erinnerten. Und tatsächlich wusste sie, dass sie sich auf Fritz hundertprozentig verlassen konnte. Anders als auf Leo. Sie lächelte. »Solange mich dieser Amerikaner nicht mit seinem Säbel in Stücke schneidet, gerne.« »Oh, keine Sorge, er bevorzugt wohl Jungfrauen, was man so hört.« Fritz grinste und hob die Augenbrauen. »Oder bist du etwa...« »Das solltest du eigentlich wissen«, gab Julia zurück. Nebeneinander gingen sie über das nasse Trottoir auf das Theater zu, wo sich bereits eine größere Traube von Menschen gebildet hatte. Offenbar versuchten noch etliche Verzweifelte, eine Karte zu ergattern. Dabei war die Premiere seit Wochen ausverkauft, ebenso wie alle weiteren Vorstellungen im Mai und im Juni. Julia betrachtete das Plakat über dem Eingang, von dem ein streng blickender Herr mit hohem Zylinder auf die Menge herunterblickte. Darunter stand in altertümlichen, geschwungenen Buchstaben »The Great Magician Bantam, zum ersten Mal in Europa«. Versäumen Sie nicht die einmalige Zaubershow, eine Weltsensation. Tatsächlich war Bantams Show schon Wochen vor der ersten Aufführung Tagesgespräch in Wien gewesen. Sein Ruf war ihm vorausgeeilt. Charles Banton hatte bereits in London, Rom und eben erst in Paris gastiert. Die Zeitungen überschlugen sich mit Sensationsmeldungen, zumal derzeit neben dem Amerikaner auch noch ein weiterer bekannter Zauberer in Wien gastierte. Der große Bellini, der Meister der Illusionen. Auf den Straßen und in den einschlägigen Blättern sprach man bereits von einem Duell der Zauberer. Dass Julia überhaupt Karten für die Premiere hatte, lag an ihrer neuen Tätigkeit. Vor einem halben Jahr erst hatte sie ihre Anstellung als Tatortfotografin beim Wiener Polizeipräsidium gekündigt und war zur Zeitung gewechselt. Ihr alter Freund Harry Sommer hatte ihr einen Posten als Fotografin beim Neuen Wiener Journal beschafft. Seitdem war Julia voll und ganz damit beschäftigt, ihre Bilder von beleibten Operettensängerinnen, bleichen Choleraopfern, entführten Rassepudeln, Kaufhauseröffnungen und Verkehrsunfällen zu entwickeln. »Was verschafft mir eigentlich die Ehre dieses außergewöhnlichen Ereignisses?«, fragte Fritz, während sie sich in die Schlange vor dem Theatereingang einreihten. »Ich meine, ich habe ja nichts gegen Kaninchen aus dem Hut und solche Sachen, aber...« »Charles Benton ist derzeit der bekannteste Zauberer der Welt«, unterbrach ihn Julia. »Und er kommt aus Amerika. Mit Kaninchen hält der sich nicht auf. Dort ist alles eben eine Nummer größer als bei uns in Europa.« Sie zuckte mit den Schultern. »Aber wenn du es genau wissen willst, eigentlich wollte Harry mitgehen. Er ist immerhin der Chefreporter vom Journal. Doch der Verleger hat ihn kurzfristig nach Budapest geschickt, wo wohl schon bald eine Untergrundbahn eröffnet werden soll.« »Ich bin also wieder mal nur eine Verlegenheitslösung«, sagte Fritz stirnrunzelnd. »Ach, Fritz, nun sei doch nicht gleich beleidigt.« Julia wies auf die vielen Menschen um sie herum. »Sieh's doch mal so. Ganz Wien will sehen, wie dieser Benton Menschen verschwinden lässt, verbrennt und durchlöchert. Und du darfst dabei sein.« »Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen«, brummelte Fritz und reichte ihr sein Taschentuch. »Dein Hut tropft übrigens, Frau Reporterin.« Julia nahm das Tuch und trocknete sich Hut und Haare. Es war rührend, wie Fritz sich um sie kümmerte. Seit gut 2 Monaten waren sie jetzt ein Paar. Was bedeutete, dass sie miteinander ausgingen, Fritz sie gelegentlich zum Essen einlud und sie einmal jede Woche gemeinsam Tango tanzten. Ja, im Bett waren sie ein paar Mal gewesen, und auch dort hatte sich Fritz als, nun ja, besonders liebevoll herausgestellt. Das Ganze hatte mehr einem geschwisterlichen Gekuschel geähnelt. »Eben ein treuer Cockerspaniel«, dachte Julia. Doch im Grunde hatte sie auch nicht mehr gewollt. Fritz Hartkemper war der Pianist in der Kaverne, jener Spelunke im 16. Bezirk, wo Julia gelegentlich auftrat, tanzte und sang. In den letzten Monaten nach Julias Trennung von Leo waren Fritz und sie sich näher gekommen. Noch immer konnte sie es nicht fassen, dass sie sich tatsächlich von Leo gelöst hatte. Manchmal wachte sie nachts auf und glaubte, Leo liege neben ihr. Doch da war nur ihre schlafende Tochter. Die wenigen Male, die sie bei Fritz übernachtet hatte, fürchtete sie, im Schlaf vielleicht Leos Namen zu murmeln. Sie kam noch immer nicht von ihm los. Auch wenn sie wusste, dass es besser für sie beide wäre. Die Jahre mit Leo waren zwar aufregend gewesen, aber er hatte sich nie so ganz auf sie eingelassen. Wie ein Spuk war er durch ihr Leben gegeistert, ein ständiges Kommen und Gehen. Leo hatte ihr nicht gut getan. Außerdem entstammten sie völlig unterschiedlichen Welten. Sie ein armes Mädchen aus dem Innviertel, er der Sohn eines Grazer Bankiers mit einem von im Namen und einem mit seinem Monogramm bestickten Taschentuch in der gebügelten Westentasche. Es war Julia, die schließlich auf eine Trennung gedrungen hatte. Und da sie auch nicht mehr im Polizeipräsidium arbeitete, waren sie einander seitdem kaum mehr begegnet. Manchmal wünschte sie sich, er würde nach ihr fragen, sich erkundigen, wie es ihr ging. Doch außer 2, 3 lamoyanten Briefen zu Anfang, in denen er vornehmlich sein eigenes Schicksal beklagte, hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Fritz half ihr über die Trennung hinweg, aber er spürte wohl, dass er nur ein Lückenbüßer war. Es tat Julia leid, denn Fritz war wirklich nett, zuvorkommend und noch dazu gut aussehend. Auch mit ihrer Tochter Sissy verstand er sich blendend. Eigentlich ein Traum von einem Mann. Aber er ist eben nicht Leo, dachte sie, während sie noch immer in der Schlange warteten.